Ja, wie Miriam auch schon gesagt hat, es beginnt heute die Karwoche, eine intensive Zeit, geprägt von Leben, Sterben, Auferstehen. Und heute am Palmsonntag beginnt der Leidensweg noch recht positiv. Und wir wollen auf die Geschichte hören, wo Jesus natürlich einzog in Jerusalem. Und eure Aufgabe heute beim Hören ist es mal zu überlegen, was für Personen oder Personengruppen kommen in unserem Text vor, auf die wollen wir nachher den Augenmerk legen.
Ich lese aus Johannes 12, ab Vers 12. Der Einzug in Jerusalem. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach.
Es ist ein bekannter und auch ein spannender Text. Und wie ich diesen Text so las, da fiel so mein Blick plötzlich auf eben diese verschiedenen Personengruppen, die wir gemeinsam mal etwas intensiver betrachten wollen und überlegen wollen, mit welcher Gruppe können wir uns denn am besten identifizieren. Da haben wir die Volksmenge, wir haben Jünger, Nachfolger, wir haben Zeugen, wir haben Neugierige, wir haben Pharisäer und wir haben Jesus Christus, der jetzt weniger eine Gruppe ist, sondern mehr eine Einzelperson. Aber auch auf ihn wollen wir schauen. Die erste Gruppe, das ist die Menschenmenge. Das ist oft noch so das, was zusammengefasst ist. Das Volk, die jubelnden Massen, die Jesus begeistert empfangen. Warum? Das Passafest war das Frühjahrsfest zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. Das war eins der drei wichtigsten Feste damals in Israel. Und die Aufgabe der Juden war, zu diesen drei Festen nach Israel, nach Jerusalem zu pilgern. Und dort war die Stadt überfüllt. Hunderttausende von Menschen hielten sich zu diesem Zeitpunkt auf. Die war so voll, dass Leute ihre Privaträume geöffnet haben, dass Pilger mit dort übernachten konnten. Es war also tatsächlich alle Welt dort. Und bis heute wird das Passafest auch gefeiert im Judentum. Jedoch seit der Zerstörung des Tempels, das war ja 70 nach Christus, wird das ohne das Passalamm gemacht. Heute erinnert an diese Geschichte nur noch ein Knöchelchen bei diesem Fest, dass man da sich daran erinnert, eben an dieses Lamm. Jesus pilgert also auch zu diesem Fest mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Und er will an diesem Fest dort teilnehmen. Und er wurde triumphal, ja begeistert, frenetisch begrüßt. Und doch ist es schwierig zu wissen, was die Volksmenge da eigentlich von Jesus dachte. Vielleicht kamen die Menschen, um Jesus zu begrüßen, aufgrund ihrer augenblicklichen Gefühlsregung. Jesus zieht ein. Großes erwartet man von ihm. Begrüßt man ihn, den, der alles kann. Denn es hat sich ja herumgesprochen, da kommt nicht irgendeiner, da kommt eine bekannte Person. Eine Person, der hat Kranke geheilt. Kürzlich hat er sogar seinen Freund Lazarus aus dem Tod wieder auferweckt. Er tat andere Zeichen und Wunder und das, was er sagte, das hatte scheinbar Hand und Fuß. Und wenn der kommt, dem muss man entgegenziehen. Das löst etwas aus. Denn im Volk damals gab es eine große Sehnsucht. Eine Sehnsucht, dass der bald kommen wird, der in diesen ganzen alten Schriften angekündigt war. Aber hatten sie wirklich verstanden, dass der Sohn Gottes dass Jesus der Sohn Gottes und der Messias war? Oder sahen sie ihn einfach als einen bekannten, berühmten Mann an, einen König, der vielleicht das Volk von der römischen Herrschaft befreien würde? Denn nicht nur die geistliche Sehnsucht nach Rettung war groß, sondern auch die politische. Jahrhunderte war Israel von fremden Mächten besetzt. Und die Römer waren auch nicht unbedingt Besatzer, die es immer nur gut meinten. Sie sehnten sich danach, dass jemand kommt, der das Volk wieder befreien möchte und so das Volk wieder politisch selbstständig ist, dass wieder Frieden für das Volk kommt. Danach sehnten sich die Menschen. Aber egal, was für eine Motivation hinter diesem Aufruhr war, Jesus wurde begrüßt und er wurde durch viele begrüßt. Und sie hatten Palmzweige dabei. Palmzweige, sie hatten ja große, fächerartige Blätter, die waren für die Umzüge damals am Passafest genau die richtigen. Denn die Palme war ein Sinnbild des Sieges und des Friedens. Und diese hat man damals eben mitgebracht. Denn die Menschen haben damals hier Palmzweige in den Händen gehalten als Zeichen der Festfreude. Da eben kommt ein neuer König. Und weil sie wussten, dass hier ein neuer König kommt, wurden die Rufe immer lauter. Wörter, die man an diesem Fest immer wieder hörte. Worte, die dem König, hier einem besonderen Mann, zugerufen wurden. Und mit diesem Ruf bezeugten die Pilger, dass sie hofften, dass Jesus tatsächlich der Messias war. Der im Alten Testament verheißen wurde und von dem man Erlösung und Heil erwartete. Und sie riefen Hosianna, nicht im Auto, sie riefen Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Ich erinnere, was hing denn später am Kreuz, auf dem Schild? Jesus, König der Juden. Hier wird der König empfangen. Und übrigens wurde dieser Ruf entnommen aus einem Psalm, Psalm 118. Und dieser Psalm, wenn wir den mal genauer lesen, ist ein Messias-Psalm. Letztlich für Jesus gedichtet. Und ihm rufen sie diesen Vers zu. Und Hosianna, das ist eine Zusammensetzung aus zwei hebräischen Wörtern. Und das bedeutet so viel wie, errette uns, heile uns doch bitte. Und hier hat der Schreiber Johannes, der diesen Text geschrieben hat, der eigentlich in Griechisch schrieb, das hebräische Wort beibelassen. Er wollte so deutlich machen, sie riefen ihm etwas zu, was schon David aufgeschrieben hat und was eine feierliche Gebetsformel war, die immer wieder genannt wurde, aber jetzt hier ganz besonders auf Jesus hin gedeutet wurde. Diese Formel wurde benutzt, um das Reich des Messias, das kommende Reich, zu begrüßen. Und das Gleiche galt eben auch für die Worte, die nach dem Hosianna folgte. Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und wie Miriam schon sagte, ein paar Tage später riefen sie nicht mehr Hosianna, sondern kreuzige ihn. Zweifellos fanden sich in der Menge auch Menschen, die wirklich gläubig waren. Aber der allgemeine Eindruck bleibt bestehen, dass irgendwie die Menschen damals nicht wirklich Interesse hatten an dem Messias, nicht an dem Messias, so wie Jesus denn tatsächlich kam. So haben wir hier jetzt Menschen, die ein Bild von Jesus im Kopf haben und sich nicht davon abbringen lassen oder vom Messias. Sie hielten an ihren Traditionen fest und nachdem Jesus scheinbar doch nicht der Messias war, dann muss er ja zwangsläufig ein Scharlatan gewesen sein. Und so war die Form. Die Tradition, das eigene Denken, wichtiger letztlich als Jesus Christus selbst. Und heute gibt es immer noch Menschen, die ihr Bild vom Glauben haben, die sich da nichts abbringen lassen von. Ich habe meinen Glauben zusammengebastelt aus allen möglichen Sachen und du hast deinen Glauben, so heißt es ja dann oft. Sie lassen sich davon nicht abbringen. Dass sie aber in so einer Situation letztlich Jesus an sich vorbeiziehen lassen, ohne dass sie ihn wirklich kennen, ist dann doch sehr tragisch. Er ist doch der Messias, er ist der Retter, der das Leben bereichert, wenn man ihn kennt. Und ich habe überlegt, in der Bibel gab es auch einen, der so ähnlich dachte. Einen, der versucht hat, sein Bild vom Messias auch irgendwie durchzubringen. Judas, Iskariot. Er gehörte vielleicht zu einer Gruppe der Zeloten. Das war eine terroristische Organisation. Die haben immer wieder versucht, die Römer zu bekämpfen und haben immer wieder versucht, dort Nadelstiche zu setzen. Und man hat vermutet, dass vielleicht Judas gedacht hat, wenn ich diesen Weg gehe und Jesus da in eine Enge bringe, dann wird er sich vielleicht als der Friedensbringer zeigen, dann wird er vielleicht aufstehen, dann wird er das politische Konzept umsetzen, das politische Friedensreich. Aber Jesus hatte ein anderes Friedensreich im Kopf, nicht so wie Judas. Und wir wissen, was mit Judas am Ende passiert ist. Er hat verraten und er hat sich umgebracht. Er hat gemerkt, er hat einen Fehler gemacht. Und ich frage uns, gibt es etwas, woran wir festhalten? Wo wir unsere Gedanken, Konstruktionen wichtiger sind als der Glaube? Wo es Dinge gibt, die uns den Weg zu Gott versperren? Glaubenskonzepte, die dich von Jesus abhalten? Vielleicht ist das eine Personengruppe, zu der du auch gehörst. Die zweite Gruppe, das waren die Zeugen. In unserem Text heißt es, dass hier auch eine Menge anwesend war, die die Auferstehung des Lazarus miterlebt haben. Lazarus war ein Freund von Jesus und er war definitiv gestorben. Er war schon mehrere Tage im Grab. Aber weil Jesus hier zeigen wollte, wie Gott groß ist, vollbrachte er dieses Wunder und hat seinen Freund wieder ins Leben zurückgerufen. Und das spricht sich natürlich schnell herum. Warum? Das ist natürlich spektakulär. Aber der eigentliche Grund ist, dass es zwei Arten von Menschen gab, die das Erlebte weitergetragen haben. Die einen, ich will sie mal nennen, das waren die guten Zeugen, die haben das begriffen. Die haben diese Tat begriffen und haben angefangen, an Jesus als den Messias zu glauben. Und in Johannes 11, 45 heißt es, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Sie glaubten an ihn und wurden zum Zeugen dessen, was Jesus getan hat. Es gab aber auch die andere Gruppe. Ich nenne sie jetzt die schlechten Zeugen. Vielleicht wären sie so wie die Reporter heutzutage. Sie haben einfach nur die Sensation weitergetragen. Aber selbst die hat wahrscheinlich Gott benutzt, um an sein Ziel zu kommen. Aber in dieser Gruppe gab es Menschen, die nicht an Jesus glaubten. Die haben dann dem Ganzen nicht vertraut. Und die machten etwas anderes. In Johannes 11, 46, in dem Vers danach, heißt es über diese Gruppe, einige von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hat. Das waren die Petzen. Die sind da hingegangen zu den Pharisäern. Und die Konsequenz, der Hohe Rat, hat sich danach entschieden, Jesus zu töten. Und wie Jesus dann in die Stadt kommt, dann sorgte das natürlich für Aufregung. Und so wie ich über diese Gruppe nachdachte, musste ich an Menschen denken, die schon Jahr aus, Jahr ein in die Gemeinde mitgehen. Die vieles über den Glauben wissen, über Jesus wissen. Die vielleicht sogar schon Wunder gesehen haben und doch nicht überzeugt sind, doch nicht an Jesus glaubten. Eine ganz traurige Situation. Ich dachte auch an manche Kinder in der Vergangenheit, vielleicht auch in anderen Gemeinden, das immer wieder erlebt, dass es Kinder gibt, die haben das ganze Sache mit dem Glauben, mit der Muttermilch aufgesogen, haben alles gehört, haben vielleicht sogar mal eine Entscheidung getroffen, aber sind auch wieder davon weg. Sie waren sogar Zeuge von Gottes Handeln und am Ende ist es doch nicht im Herz angekommen. Oder es gibt Menschen, die laufen von Evangelisation zu Evangelisation, von Event zu Event, von einem besonderen Anlass zum nächsten besonderen Anlass. Sie erleben vielleicht dort Jesus, aber den letzten Schritt wollen sie nicht machen. Gehörst du vielleicht zu dieser Gruppe? Wenn ja, dann möchte ich dir Mut machen, mach dir bewusst, wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, dann ist Jesus umsonst gestorben für dich. Wenn du ihn nicht in dein Leben einlädst. Und dann gibt es die Gruppe der Neugierigen. Die dritte Gruppe sind die Neugierigen, die Sensationsgierigen. Da heißt es, darum ging auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Habt ihr gehört, er hat das getan? Hat er vielleicht doch tatsächlich was auf dem Kasten? Vielleicht macht er ja nochmal sowas. Da müssen wir hin, das müssen wir sehen. Das ist gewaltig. Aus reiner Neugier laufen sie mit der Menge und rufen genau diese Worte, wie alle anderen: Hosianna, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Aber die meinen es auch nicht ernst. Vielleicht hoffen sie darauf, dass sich Jesus beweist und dass man dann mitbekommt. Und wenn nicht, oh, dann hatten sie wenigstens einen schönen Nachmittag an der frischen Luft. Mal schauen, was kommt, hört man vielleicht von diesen. Und ihr Lieben, den Satz mal schauen, den habe ich auch schon häufiger gehört. Also wenn ich mal tot bin, dann werden wir ja sehen, wer recht hat. Mal schauen, was kommt. Aber dieser Satz ist ganz schön gefährlich. Und dann kommen wir zu der vierten Gruppe. Ich muss mal einmal mein Wasser nehmen. Dann kommen wir zur vierten Gruppe. Die kommen hier auch nicht so gut weg. Die Pharisäer. Das war die geistliche Führung damals. Wir haben eben noch gehört, dass sie beschlossen haben, Jesus zu töten. Und interessanterweise hatten sie auch noch beschlossen, Lazarus zu töten. Denn er war ja mitschuld an dieser ganzen Unruhe. Obwohl er ja eigentlich nicht so viel wirklich dazu beigetragen hat, wenn man es sich genau überlegt. Aber trotzdem war der Wunsch da, auch ihn zu töten. Und weil die Menschen immer mehr die Macht von Jesus erleben, rücken im Hintergrund die Feinde enger zusammen. Und Priester und Gelehrte, die ihre Macht und ihren Glauben durch ihn bedroht sahen, die wollten ihn aus der Welt schaffen. Denn sie sorgten sich, dass immer mehr Menschen diesen Jesus nachlaufen. Und die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Und wenn man bedenkt, dass an diesem hohen Feiertag so viele Juden aus der damaligen Welt da waren, dann ist dieser Satz nicht verkehrt. Alle Welt rennt ihm nach. Und mit diesen Worten stacheln sich die Pharisäer fast noch selber auf zu größerer Wut. Sie werfen sich quasi selber vor: Wir haben zu wenig getan. Das Volk rennt deswegen Christus hinterher, weil wir zu langsam und unentschlossen sind. Und so reden verzweifelte Menschen, wenn sie sich zum Äußersten bereit machen. Ihr Gefühl der Ohnmacht sollte aber nicht lange vorhalten. Denn das Zusammenwirken allen Bösens naht sich seinem Höhepunkt. Und so sind die Gegner von Jesus auf dem Vormarsch. Zwar sind auch manche Pharisäer Christen geworden, aber das war die Minderheit. Aber es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Und ich habe gefragt, wo und wer sind heute die Gegner von Jesus? Ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir jetzt in unsere Gemeinde gucken, das sind die, die am wenigsten in den Gottesdiensten erscheinen. Aber wenn man hier sitzt und sagt, ach, das mit Jesus, das ist doch alles nicht so richtig wahr und irgendwie glaube ich nicht dran, dann möchte ich dich einladen, auch hier darüber nachzudenken, ob das vielleicht, dass deine Gedanken nicht richtig sind. Die fünfte Gruppe, das waren die Jünger, die Nachfolger von Jesus, die, die eigentlich alles wissen müssten. Die haben alles miterlebt, die waren mehrere Jahre mit Jesus unterwegs und haben trotzdem nichts verstanden. Während des Geschehens selbst vermochten die Jünger den triumphalen Einzug des Herrn in Jerusalem nicht mit Zacharja 9, Vers 9 in Verbindung bringen, denn diesen Text, den haben wir ja auch. Sie waren einfache Menschen, sie hatten nicht den kompletten Überblick. Und wenn wir an die Emmaus-Jünger denken, dann macht es irgendwann dann schon mal Klick, obwohl sie mit ihm unterwegs waren. Aber erst nachdem Jesus verherrlicht wurde, nach seiner Himmelfahrt, nach Pfingsten, wo Gottes Geist sie in alle Wahrheit leitete, da begriffen sie, dass die Verse letztlich dem rettenden Messias galten. Nachdem Gottes Geist auf sie gekommen war, standen sie nicht mehr unwissend vor ihren eigentlichen alttestamentlichen Schriften. Die Jünger, die waren vielleicht nicht besonders schlau, das waren ja teilweise auch einfache Berufe, aber sie waren eher ängstlich, sie waren zurückhaltend. Und doch hat am Ende Jesus sie benutzt, um Gottes Reich zu bauen. Wir können heute manches verstehen und dafür bin ich Gott dankbar, denn wir haben die Bibel. Und trotzdem stellen wir uns die Fragen: Haben wir wirklich alles verstanden, was Jesus für uns getan hat? Würdest du ihm auch entgegenlaufen? Denkst du, dass dich Gott gebrauchen wird, auch wenn du denkst, ach, ich bin auch nicht so wie die, ich bin vielleicht eher so wie die Jünger damals, auch nicht so enthusiastisch und klug oder wie auch immer. Und Jesus lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Er will uns gebrauchen, wie wir sind, und uns mit uns ans Ziel zu kommen. Und auch dann, wenn du vielleicht gar nicht immer alles verstehst, was man dann auch in der Bibel liest. Vielleicht bist du in dieser Gruppe vertreten. Und die letzte Gruppe, das ist eben keine Gruppe, sondern eine Person. Jetzt geht es um Jesus Christus. Von Jesus haben wir bisher nur gehört, dass er kommt. Und das macht er aktiv. Jesus tritt seinen Leidensweg an, um dadurch König zu werden und seinen Dienst zu beenden. Oder, wenn man es genau nimmt, eigentlich zu beginnen. Jesus geht freiwillig nach Jerusalem, obwohl er weiß, was ihn dort erwarten wird. Es wird eben nicht bei dem Jubel bleiben. Und Jesus geht diesen Weg, weil er durch den Vater gesandt wurde. Und weil er nur so deutlich macht, dass er der Messias, der Retter der Menschen ist, der Retter für dich und der Retter auch für mich. Und aus diesem Grund ist es auch nur richtig, dass die Menschen von damals diesen Psalm 118 auf Jesus hin bezogen haben, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wirklich wussten. Und weil Jesus von sich weiß, dass er der verheißene Messias ist, handelte er auch danach. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt: Fürchte dich nicht, du Zionstadt. Siehe, dein König kommt, er reitet auf einem Esel. In einer Auslegung, in kritischen Auslegung habe ich gelesen, dass da einer sagt, ja, das kann ja Jesus machen, weil er die Texte kannte. Und ganz ehrlich, wenn das der einzige Hinweis auf die Messias-Herrschaft wäre, dann wäre das tatsächlich etwas dürftig. Aber wir haben ja noch viel, viel mehr an Verheißungen, Ort, Abfassung der Geburt und alles Mögliche, wo bezeugt wird, dass Jesus der Messias ist. Aber hier wird eben deutlich, dass Jesus ganz aktiv etwas macht, um zu zeigen, ich bin der Messias. Er reitet ganz bewusst auf einem Esel ein und die Situation vorher, wo sie ihn in diese Position gehoben haben, die beendet er, indem er jetzt selber sagt, ich bin der Messias. Er wird aktiv und macht deutlich, ich bin der, der kommt und der rettet. Es ist richtig, dass ihr mich anbetet. Und mit diesem Text werden wir zurückversetzt, auch an den Beginn des Kirchenjahres, wo es eben auch heißt, Zacharja 9, Vers 9, Jubel, laue Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einen Jungen der Eselin. Hier gibt es Unterschiede zwischen dem alttestamentlichen und dem neutestamentlichen Text in der Wortwahl. Im Alten Testament heißt es noch, Jerusalem, du wirst jauchzen und jubeln, und das tut Jerusalem ja auch. Und im Neuen Testament sagt Jesus ganz bewusst, fürchtet euch nicht. In dieser Situation. Jesus erkennt die Menschen und weiß, dass das Thema dass Furcht ein Thema ist. Und er weiß ja auch, was noch bevorsteht. Und wie würdest du dich fühlen, wenn plötzlich ein König kommt? Wie würdest du dich fühlen, wenn eine berühmte Persönlichkeit zu dir kommt? Vielleicht Freude, vielleicht Unsicherheit, vielleicht eben aber auch Angst. Und aus diesem Grund sagt Jesus, fürchte dich nicht, dein König kommt zu dir, ich meine es doch gut mit dir, hab keine Angst, ich gehe einen Weg mit dir. Und wenn du in deinem Leben erkennst, dass er auch für dich gekommen ist, dann schenkt Gott dir diese Freude ins Herz, die dem Jubel von Jerusalem damals gleicht. Und ich freue mich darüber, dass ich Jesus kenne, dass ich ihn als den Messias erkannt habe, dass ich ein Kind dieses Königs bin. Prinz Heiko oder Prinz, Prinzessin, ihr seid Prinzen und Prinzessinnen, wenn ihr Jesus kennt. Ja, und ich möchte ihm immer wieder neu entgegenlaufen, immer wieder neu bejubeln und dankbar sein für das, was er getan hat. Ja, zu welcher Volksgruppe, zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du in dieser gesamten Menge einer der Zeugen? Bist du neugierig oder gehörst du zu den Gegnern, die Pharisäer? Oder gehörst du schon zu den Nachfolgern? Ich hoffe, dass du zu denen gehörst, die Jesus kennen, Jesus in ihr Herz aufgenommen haben und ihn als Herrn begrüßen. Oder dass du zu denen gehörst, die darüber nachdenken und die vielleicht über kurz oder lang sagen, ja, ich will diesen Weg auch mit Jesus gehen. Jesus, er ist der verheißene Messias. Er ist der, der nach Jerusalem einzog. Ihm dürfen wir folgen. Dafür bin ich sehr dankbar. Amen.